Es liegt schon viele Jahre zurück. Da bekamen wir von Zeit zu Zeit immer mal wieder Post von einem guten alten Studienkollegen. Und diese Post erreichte uns jedes Mal in einem rätselhaften Briefumschlag. Beim Adressaten, also wo der Adressat draufkam, auf dem Briefumschlag stand jeweils ein unbekannter Mädchenname, bei jedem Brief ein anderer, mit Adresse, also zum Beispiel Katharina Friese, Bahnhofstraße, Münster. Und dann war Name und Adresse durchgestrichen und dann mein Name und Adresse hingeschrieben. Und oben links immer derselbe Absender, Markus P., das war unser Studienfreund. Sie merken, das war die Zeit, als man noch Briefe schrieb. Und wir haben uns gefragt, wir waren damals schon verheiratet, meine Frau und ich, warum macht der Markus das? Warum diese geheimnisvollen Adressaten immer, die dann durchgestrichen sind und dann unser Name? Sind wir mit diesem Brief wirklich gemeint? Wollte der den wirklich an uns schicken? Gilt dieser Brief wirklich uns? Und wenn wir ihn geöffnet haben, dann haben wir gesehen, ja, alles in Ordnung. Markus schreibt mal wieder einen Gebetsrundbrief oder informiert über seine neuesten Erlebnisse. Alles okay. So, und später haben wir ihn dann mal gefragt und gesagt, sag mal, was sind das immer für seltsame Briefumschläge mit den Frauennamen da drauf? Und es gab eine ganz einfache Antwort. Wären Sie nie drauf gekommen. Der studierte zu dem Zeitpunkt Mitte der 80er Jahre in Heidelberg und er hatte ein Zimmer in Leimen. Ganz in der Nähe, dort wohnte auch der Tennisprofi Boris Becker, wenn er nicht gerade in Monte Carlo wohnte, und seine Familie. Und Boris Becker erhielt ständig Fanpost, vor allem von Mädchen natürlich. Und die schickten ihm frankierte Briefumschläge mit ihrer Adresse, weil sie hofften, Boris Becker würde ihnen ein Autogramm zurückschicken. Oder ein Bild reinlegen oder so. Aber das war dem Boris dann wohl doch zu viel Arbeit. Und darum wanderten die ganzen frankierten Briefumschläge regelmäßig in den Müllcontainer. Von diesen ganzen armen Damen. Und unser sparsamer Studienfreund hat das eines Tages entdeckt. Und er hat gemerkt, hier in diesem Müllcontainer finde ich immer unabgestempelte Briefmarken. Der war sowieso sehr sparsam. Und dann hat er die frankierten Briefumschläge wieder herausgeholt. Und wenn er dann an uns seine Freunde schrieb, hat er einfach den Namen dieser jeweiligen Bäckerfans durchgestrichen, unseren Namen draufgeschrieben und ab ging die Post im wahrsten Sinne des Wortes. Der musste nie mehr Briefmarken kaufen, solange er in Heidelberg studierte und in der Nähe von Boris Becker wohnte. Aber wir fragten uns bei jedem Brief erstmal, ist er wirklich an uns? Sind mit diesem Brief wirklich wir gemeint? Wollte er den wirklich uns schicken? Gilt uns das wirklich? Bis wir den Absender sahen und sagten, na, wieder von Markus, okay, also. Und genau diese Frage stellen sich heute viele Christen, wenn sie den Titusbrief des Paulus lesen. Bin ich wirklich gemeint? Gilt das wirklich uns? Kann man das wirklich alles noch so uns sagen und schreiben, was der Paulus da dem Titus schreibt? Oder galt das möglicherweise nur für die Adressaten, deren Namen als erstes auf dem Titusbrief stand, nämlich Titus und die Gemeinde in Kreta? Das ist die Frage. Und viele Christen stellen diese Frage besonders an die Verse, die wir heute Morgen miteinander studieren werden. Die Verse 3 bis 5 aus dem zweiten Kapitel. An diese Verse wird diese Frage besonders häufig gerichtet. Gilt das uns wirklich in unserer Zeit? Richtet sich das jetzt auch wirklich an uns? Ist das für die Gemeinde des 21. Jahrhunderts überhaupt geeignet? Oder ging das nur an den Adressaten, der da als erster drauf stand auf diesem Briefumschlag? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigen wird. Kann Paulus das wirklich so gemeint haben, wie es da steht? Und wenn er das so gemeint hat, ist das dann für uns verbindlich? Passt das in unsere Zeit? Oder sind wir im falschen Film, wie man sagt? Bei dieser Frage wird ja meistens unterstellt, dass das, was Paulus hier schreibt, damals in die Zeit gepasst hätte. Aber bei näherer Betrachtung erweist sich das als völlig naive Annahme. Das hat damals genauso wenig in die Zeit gepasst wie heute, was Paulus schreibt. Das war damals im ersten Jahrhundert genauso anstößig wie heute. Kein bisschen weniger. Wir müssen uns immer entscheiden, heute im 21. Jahrhundert genauso wie damals im ersten Jahrhundert, wem wir folgen wollen. Wer darf uns die Maßstäbe setzen? Wer bestimmt? Gott oder die Kultur unserer Zeit? Der Zeitgeist, die Meinungen, die Moden, die verschiedenen Philosophien der Menschen. Wer darf uns die Maßstäbe setzen? Und ein Problem der Gemeinde in Kreta, das wissen wir ja inzwischen, war diese Lücke zwischen Anspruch und Praxis, zwischen Glaube und Lebensstil. Bei vielen. Sicher nicht bei allen. Viele hatten sich bekehrt, aber es war noch wenig Konsequenz in ihrer konkreten Lebensausgestaltung zu erkennen. Und Paulus hat ihnen gesagt, Leute, es gibt einen Lebensstil, der dem Evangelium entspricht. Es gibt einen Lebensstil, der zu eurem Glauben passt und den Jesus von euch haben möchte. Und dieser Lebensstil, das ist nicht so ein christlicher Einheitslook, bei dem gesetzlich jede Kleinigkeit festgelegt ist. Das nicht. Nach dem Motto, Christen müssen alle gleich gekleidet sein, den gleichen Haarschnitt haben und äußerlich alles gleich machen. Das nicht. Aber Paulus sagt, es gibt gewisse geistliche Grundentscheidungen. Es gibt Weichenstellungen. Und das ist wichtig. Dass ihr lernt, gemäß eurem Glauben zu leben. Dass ihr ein gutes Zeugnis seid vor der Welt. Und der Ort, an dem dieser Lebensstil eingeübt und bewährt werden muss, ist zunächst die Familie und dann die Gemeinde. Und die Familie war unter Beschuss geraten. Das haben wir ja in Titus 1, Vers 11 gesehen. Da heißt es, man muss den Irrlehrern das Maul stopfen, weil sie ganze Häuser verwirren. Sie bringen die Familien durcheinander. Sie verwirren die Häuser. Und deshalb muss in den Häusern Klarheit herrschen darüber, was Jesus von uns will. Und ihr Lieben, das ist bis heute nicht anders. Wie angegriffen sind heute christliche Familien in unserer Gesellschaft? Wie angegriffen? Und wie versucht man an den Stühlen der biblischen Familienordnung zu sägen? Ständig. Von Seiten der Politik, von Seiten der Pädagogik. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Gemeinde die Familien in dieser Situation nicht allein lässt. Die Gemeinde muss die Familien stärken und stützen. Das ist so wichtig. Wir dürfen uns da gegenseitig nicht allein lassen. Die Gemeinde muss den Familien helfen, stabil zu werden und ein Profil zu bekommen, das dem Willen Gottes entspricht. Und solche profilierten Familien werden dann ihrerseits wieder in die Gemeinde zurückwirken und die Gemeinde stärken. Wir brauchen einander, Familie und Gemeinde. Und nun wollen wir diese Verse daraufhin lesen. Letzten Sonntag haben wir sie ja schon einmal gelesen und zunächst gesehen. Also Titus 2, Vers 1 bis 8. Wir sollen alle Vorbild sein. Jeder an seinem Platz. Jeder an seinem Platz. Vorbild. Sei ein Vorbild, hatten wir gesehen. Und dazu gehört auch, dass wir unsere besondere Berufung erkennen. Und deswegen war der zweite Punkt, den wir letztes Mal gefunden hatten, beachte dein aktuelles Alter. Paulus geht hier die unterschiedlichsten Gruppen durch, je nach Alter und Stand. Und er macht deutlich, je nach Alter und Stand gibt es besondere Aufgaben und besondere Gefährdungen, besondere Chancen und besondere Probleme. Und in Titus 2 werden diese verschiedenen Gruppen durchbuchstabiert. Vor 8 Tagen hatten wir noch gesehen, was Paulus den älteren Männern ins Stammbuch schreibt. Und heute geht es jetzt weiter mit den Damen. Und darum lautet das Thema heute: Frauen nach Gottes Herzen oder der weibliche Generationenvertrag. Frauen nach Gottes Herzen, wenn Sie mitschreiben wollen, oder der weibliche Generationenvertrag. Und wir lesen noch einmal denselben Text, Titus 2, Vers 1 bis 8. Da schreibt Paulus seinem Mitarbeiter: Du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren. Und die jungen Frauen anhalten, man könnte auch etwas freier übersetzen, ermutigen, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Ich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, dass er uns nachsagen kann. Und nichts Böses habe, dass er uns nachsagen kann. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns wirklich dein Wort in der rechten Weise aufschließt. Dass wir verstehen, wie du es in unsere Zeit hinein gemeint hast. Und dass wir bereit sind, deinem Wort zu folgen. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Gilt dieser Brief wirklich uns? Oder war er nur bestimmt für die Adressaten, die als Erste draufstanden? Das ist die Frage. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, dass Paulus erstmal die älteren Herren anspricht. Die älteren Männer, also alle, die schon Lebenserfahrung haben. Man kann sagen, so um die 50, aber wenn sie besonders reif sind, sicherlich auch jünger. Die schon Verantwortung für eine Familie tragen, die von anderen um Rat gefragt werden. Und er hat gesagt, sie sollen nüchtern sein, also reif, selbstbeherrscht, sollen sich kontrollieren können. Sie sollen ehrbar sein, ernsthaft. Sie sollen eine natürliche Würde und Autorität haben, weil sie ein Leben haben, das von Gott geprägt ist. Sie sollen besonnen sein, sie sollen gut nachdenken, alles prüfen aufgrund des Wortes Gottes, eine biblische Weltanschauung haben. Und sie sollen im Glauben gesund sein, integer, echt, gesund in ihrem Vertrauen zu Gott, gesund in ihrer Liebe zu Gott und den Menschen und gesund auch in ihrer Geduld, wenn Not kommt, dass sie durchhalten und den Blick auf Gottes Himmel und auf Gottes Zukunft nicht verlieren. Das hatten wir über die älteren Männer letzten Sonntag gesehen. Danach wendet Paulus sich umgehend den Frauen zu. Und er sagt, Vers 3 am Anfang, desgleichen den alten Frauen, denen sollst du auch Gottes heilsame Lehre nun geben, in gleicher Weise. Und ältere Frauen, das ist nicht formalistisch gemeint, so, das kann man nicht rechnerisch bestimmen. Das Witwenamt beispielsweise begann frühestens mit 60. Da durfte also eine Dame nicht jünger als 60 sein, wenn sie dieses spezielle Witwenamt in der Gemeinde wahrnehmen wollte. Hier geht es aber noch um mehr als die Witwen. Hier geht es um ältere Damen insgesamt, also schon erfahrene Christinnen, die Lebenserfahrung haben, die sich als Christin bewährt haben, die nicht mehr in erster Linie mit den eigenen kleinen Kindern beschäftigt sind, für die sie ständig zu sorgen haben. Und diese Frauen nahmen schon damals in der Gemeinde ganz, ganz wichtige Dienste wahr. Das war eine ganz entscheidende Gruppe für die Gemeinde. Bis heute ist es ja so. Sie kümmerten sich um andere Frauen, um Kinder, sie besuchten Kranke und Gefangene, sie gaben durchreisenden Christen und auch Reisepredigern Quartiere. Sie kümmerten sich gerade auch in heidnischen Städten um ausgesetzte Babys. Das geschah damals oft, dass wenn Heiden ihre Kinder nicht haben wollten, dass sie aussetzten. Und da waren viele Gemeinden sehr aufmerksam, wo sie Kinder retten konnten. Heute versuchen auch viele Christinnen, Kinder zu retten vor der Abtreibung, Kinder zu retten vor dem Alleinsein, vor dem Abgeschobenwerden. Und das war auch damals ein wichtiger Dienst, den die älteren Christinnen wahrnehmen. Und sie haben noch eine wichtige, eine besonders wichtige Aufgabe, sagt Paulus, in der Gemeinde. Sie werden gebraucht als Mentorinnen, als Beraterinnen für die jüngeren Frauen. Bitte hören Sie alle gut zu, die Sie davon betroffen sind. Sie werden gebraucht als Mentorinnen, als Beraterinnen für die jüngeren Frauen. Und das ist der Schwerpunkt hier in dem, was für den älteren Frauen gesagt wird. Sie sollen Lehrerinnen vor allem sein. Gutes Lehren. So endet Vers 3. Und Vers 4 beginnt damit, die jungen Frauen sollen sie anhalten. Man könnte auch sagen, sie sollen die jungen Frauen anleiten. In der Gesamtgemeinde müssen die Männer lehren. Das ist die Aufgabe der Männer. Aber die Frauen und die Kinder sollen auch die Frauen lehren. Speziell. Und sie sollen eben ganz besonders speziell die jungen Frauen anleiten. Und hier entdecken wir einen besonderen weiblichen Generationenvertrag. Es ist auffällig, während Titus die anderen Altersgruppen auch alle selbst unterweisen soll, sollen die jüngeren Frauen von den älteren Frauen unterwiesen werden und nicht direkt von Titus selbst. Das ist auch eine interessante Beobachtung, dass da erst gar nicht zu irgendwelchen sonstigen Spannungen kommt und weil hier auch die älteren Damen eine besondere Aufgabe und offensichtlich auch Gabe mitbekommen haben, den jüngeren Frauen zu helfen. Ganz praktisch. Und wenn die älteren Frauen aber diese Aufgabe glaubwürdig wahrnehmen wollen, mit Autorität wahrnehmen wollen. Was brauchen sie dann? Dann müssen sie selbst als gutes Vorbild taugen. Dann müssen sie selbst mit einem glaubwürdigen Lebenswandel für die Jugendlichen überzeugende Orientierungspersonen sein. Und darum gibt Paulus zunächst konkrete Hinweise für die älteren Frauen selbst, die Titus unterweisen soll. Und danach sollen die dann entsprechend die Jüngeren unterweisen. So, und es ist wieder ähnlich wie bei den Männern letzte Woche. Diese Leitlinien, die gelten für alle Christen, die Paulus den Frauen ans Herz legt besonders. Aber sie werden hier den älteren Damen nochmal ganz besonders aufgetragen und zur Aufgabe gemacht. Und deswegen müssen jetzt nicht nur die älteren und reiferen Damen zuhören, sondern auch wieder alle. Genauso wie letztes Mal. Was sollen sie lernen? Sie sollen die ältere Frau als Lehrerin, das ist die Überschrift für die älteren Damen. Die ältere Frau als Lehrerin, das ist Punkt 1. Und da heißt es A, sie soll sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Sie soll sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, steht dort. Und wie es sich für Heilige ziemt, das ist im Griechischen ein einziges Wort, das enthält das Wort für Priester. Sie sollen sich priesterlich verhalten, die älteren Frauen. Ihrem heiligen Stand gemäß. In 1. Petrus 2, Vers 9 hat Petrus das ja als ein Bild für alle Christen benutzt, dass er gesagt hat, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Der Herr hat euch für sich erwählt. Das ist ein Bild, was Petrus da gebraucht. Er hat euch herausgerufen aus der Welt. Und jetzt soll das an eurem Leben deutlich werden, dass ihr herausgerufen seid für Jesus, um ihn zu lieben, ihm zu dienen, ihm zu folgen. Ihr gehört Jesus und ihr dient ihm. Und Paulus legt das jetzt auch nochmal den älteren Frauen besonders ans Herz. Ist hochinteressant. Er sagt, ihr seid eigentlich in ein priesterliches Amt eingesetzt. Ihr sollt Jesus Ehre machen. Ihr sollt so leben, dass es zu eurem herausgehobenen Stand als Kinder Gottes passt. Priesterlich, gehorsam, für Gott ausgesondert. Ihr sollt euch dessen bewusst sein, dass ihr von ihm erwählt seid. Vor Grundlegung der Welt. Du sollst ein Vorbild echter Heiligkeit sein. Du, ältere, gereifte Frau. Wie ein Priester. Und an deinem Leben sollen auch die jüngeren Frauen und Männer ablesen können, dass es einen Unterschied macht, ob ich für Jesus lebe oder nur für mich. Dass es einen Unterschied ausmacht, ob ich von Gottes Wort bestimmt werde oder nur vom Zeitgeist. Du sollst dich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Das will der Herr ihnen schenken. Ein solches Leben. Und das soll sich immer wieder an der Grasnarbe des Alltags bewähren. Und damit kommt schon die zweite Anweisung für die älteren Damen, die ältere Frau als Lehrerin, nicht verleumderisch. Sie sollen nicht verleumderisch sein, die älteren Damen. Das heißt, sie sollen nicht schlecht über andere reden, sie sollen nicht tratschen. Die anderen sollen auch nicht tratschen. Aber die älteren Damen erst recht nicht. Und es ist interessant, hier steht im Griechischen das Wort Diabolos. Das habe ich bis vor zwei Tagen nicht gewusst. Da steht das Wort Diabolos für verleumderisch. Und Sie wissen vielleicht, dass im Neuen Testament mehr als 30 Mal Diabolos als Titel für wen verwendet wird? Für den Teufel. Und das steht hier. Der Teufel ist der große Verleumder. Der Teufel ist der große Schlechtmacher. Der große Miesmacher. Der große Ankläger. Es ist das Geschäft des Teufels zu verleumden und anzuklagen. Und Paulus sagt hier zu den älteren Damen, lass dich nicht vor diesen Karren spannen. Sei nicht verleumderisch. Sei kein Tratscher. Lass dich nicht hinreißen, immer wieder schlecht über andere zu reden, zu tuscheln, zu mauscheln. Du betreibst das Wort des Teufels. Sei nicht Diabolus, sei nicht diabolisierend in dem, was du tust. Sondern deine Devise soll sein, was Manfred Siebald mal in einem Lied so schön geschrieben hat. Ich red gern über andere Leute, schreibt er da, singt er da, so als könnten sie es hören. Ich red gern über andere Leute, so als könnten sie es hören. Ich sag nicht gerne, was ich ihnen nicht auch selber sagen kann. Und kann sich einer aus der Ferne gegen Hohn und Spott nicht wehren, will ich an seiner Stelle stehen und fange für ihn zu sprechen an. Das soll unsere Devise sein. Nicht nur für die älteren Damen, für uns alle. Ich rede gern über andere Leute, so als könnten sie es hören. Ich sage nicht gerne, was ich ihnen nicht auch selber sagen kann. Und kann sich einer aus der Ferne gegen Hohn und Spott nicht wehren, der gerade über ihn ausgeschüttet wird, will ich an seiner Stelle stehen und fange für ihn zu sprechen an. Was für eine Aufgabe. Also, das ist das Zweite, was Paulus den älteren Damen dringend ans Herz legt. Seid nicht verleumderisch, seid nicht diabolisch in dem Sinne. Lasst euch nicht vor den Karren des großen Verleumders spannen. Und dann ein dritter Hinweis. Die älteren Frauen als Lehrerin C, seid nicht dem Trunk ergeben, nicht dem Trinken ergeben. Das steht hier so wirklich wörtlich drin, nicht dem Trunk ergeben. Wörtlich kann man das übersetzen, nicht vielem Wein versklavt. Das ist ja eigentlich gemeint, eine Sucht. Etwas, das man selbst nicht mehr kontrollieren kann. Das ist hier gemeint. Offensichtlich waren schon in der kretischen Situation damals auch die Frauen stark gefährdet, zu Sklaven von Alkohol und Rauschmitteln zu werden. Offensichtlich ging man mit bestimmten Genussgütern auf Kreta ohnehin sehr locker um. Und Paulus legt ihnen das jetzt ans Herz. Leute, ihr seid Christen geworden. Ihr habt ein neues Leben von Jesus geschenkt bekommen. Und er will euer Herr sein. Er will euch bis in eure praktischen Lebensbereiche hinein prägen, schützen, verändern. Und wenn ihr noch versklavt seid, damit sagt Paulus nicht, dass sie keinen Wein trinken dürfen, aber sie sollen nicht vom Wein versklavt sein. Sie sollen nicht davon bestimmt werden. Sie sollen nicht in den Fängen einer Sucht bleiben, sondern sie sollen sich von Jesus daraus befreien lassen. Und schauen Sie, es ist doch erstaunlich, wie offen der Apostel all diese praktischen Punkte anspricht. Gewissermaßen, er lässt keine brisante Frage aus, könnte man sagen. Und er legt das den älteren Damen nochmal so ans Herz. Bitte nicht dem Trunk ergeben. Versklavt, das heißt gegen meinen Willen in Abhängigkeit, unter Kontrolle, in Abhängigkeit gehalten. Paulus sagt, Jesus will euch frei machen. Vielleicht haben sich manche Frauen von der Einsamkeit abzulenken versucht. Vielleicht haben manche ihre schwierige Situation einfach nicht mehr ausgehalten, nicht mehr ertragen, stand ständig unter Spannung. Und dann haben sie mal angefangen mit einem Gläschen und haben gemerkt, ach, es erleichtert so schön. Und irgendwann konnten sie nicht mehr davon lassen. Und irgendwann hat man sie dann vielleicht auch angetrunken auf der Straße gesehen. Ich habe das neulich von einem Kollegen gehört, der über eine ältere Dame aus seiner Gemeinde sprach und sagte, es war so ein schlimmes Zeugnis für die Gemeinde, wie diese Schwester, die uns allen am Herzen lag, im Grunde genommen betrunken durch die Straße der Stadt lief. Und Paulus sagt, Leute, so soll es nicht sein. Ihr wollt fliehen aus eurer Situation, aber was ihr als Flucht plant, ist nur ein neues Gefängnis. Seid nicht dem Trunk ergeben. Bittet Jesus, dass er euch frei macht. Und wenn ihr medizinische Hilfe braucht, wenn ihr seelsorgerliche Hilfe braucht, dann vertraut euch einem Mitchristen an, dass ihr davon loskommt und dass er mit euch und für euch beten kann. Ihr Frauen, ihr habt eine große Aufgabe, ihr habt eine hohe Verantwortung und da ist es wichtig, wie ihr auch im Verborgenen lebt. Es ist nicht nur wichtig, was die anderen sozusagen auf der Bühne, auf der öffentlichen Bühne von eurem Leben sehen, sondern es ist auch wichtig, wie ihr im Verborgenen lebt. Das hat Auswirkungen auf euren gesamten Dienst. Vergesst das nicht. Was wir im Verborgenen tun und was wir im Verborgenen lassen, das wirkt sich aus auf unser Leben. Egal in welchem Alter wir sind. Und wir sollen wissen, dass der Herr auch unser verborgenes Leben sieht. Er sagt das nicht, um uns zu bedrohen, aber um uns zu helfen. Dass uns klar ist, wir leben immer in seinem Licht. Und Jesus, wir wollen es lernen, immer von dir geprägt zu werden. Und Jesus, wir bitten dich, dass du auch in die verborgenen Winkel unseres Lebens hineinkommst, in denen uns keiner sonst vielleicht sieht. Und dass du dort uns heilst. Und dass du dort mit den Dingen aufräumst, die gegen deinen Willen sind. Und dass du uns immer mehr so gestaltest, dass wir dir in Vollmacht dienen können. Das spricht Paulus hier den alten Damen zu. Also, und den erfahreneren Christinnen. Die ältere Frau als Lehrerin, das heißt, sie soll sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Sie soll nicht verleumderisch sein. Sie soll nicht dem Trinken ergeben, nicht dem Wein versklavt sein. Und dann kommt Paulus auf seinen eigentlichen Punkt. Sie soll Gutes lehren. Das ist die. Sie soll Gutes lehren. Sie soll lehren, was heilig ist, was göttlich ist, was Gottes guter Wille für unser Leben ist. Und für eine Gruppe haben diese älteren Damen eine besondere Kompetenz und eine besondere Verantwortung, die sie wahrnehmen sollen vor Gott. Sie sollen besonders die jungen Frauen zur Besonnenheit anleiten, wie hier wörtlich steht. Vers 4, ja, damit sie die jungen Frauen anhalten. Und das Wort, was Paulus hier benutzt, ist ein ganz auffälliges Wort. Es heißt eigentlich wörtlich zur Besonnenheit anleiten. Da steckt nochmal das Wort besonnen drin, was wir schon in Vers 2 haben. Die älteren Männer sollen besonnen sein. Was wir in Vers 5 haben, dann die jungen Frauen sollen besonders sein. Was dann auch wieder den jungen Männern gesagt wird in Vers 6, sie sollen besonnen sein. Und genau dieses Wort steckt auch in dem Wort anhalten mit drin. Sie sollen anhalten zur Besonnenheit. Das ist interessant, dass Paulus ausgerechnet dieses Wort verwendet. Das heißt, sie sollen, Besonnenheit hat etwas mit unserem Denken zu tun, mit unserer Bewertung einer Situation. Sie sollen den Frauen helfen, ihre Situation richtig zu verstehen. Sie sollen ihnen die Augen öffnen. Sie sollen ihnen helfen, die Welt in Gottes Sinne einzuordnen. Und sie sollen ihnen helfen, ihre aktuellen Fragen im Lichte der Bibel zu klären. Zur Besonnenheit anleiten. Sie sollen Urteilsfähigkeit kultivieren bei den Frauen. Könnte man auch etwas freier übersetzen. Und man kann es auch übersetzen, sie sollen sie zur Besinnung bringen. Sie sollen sie zur Besinnung bringen. Warum zur Besinnung? Weil das bei einigen der jungen Frauen möglicherweise nötig war. Weil einige Frauen wahrscheinlich von diesem kretischen Umfeld, aus dem sie kamen, beeinflusst waren in ihrem Denken. Das war ja nicht einfach plötzlich weg, alles als sie sich bekehrten. Das steckte ihnen ja noch, wir würden sagen, in den Knochen. Das prägte sie ja noch mit. Und Sie müssen wissen, dass es auch damals eine starke feministische Bewegung gab. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass viele dieser jungen Frauen von dieser feministischen Bewegung angesteckt waren. Und deswegen sagt Paulus, ihr älteren Damen, helft ihnen zur Besinnung zu kommen, den jungen Frauen, denen, die sich da hinein verirrt haben. Helft ihnen, besonnen zu werden. Helft ihnen, die Dinge zu durchschauen. Macht euch die Mühe, geht in Liebe auf sie zu, erklärt ihnen die Dinge. Das ist eure Aufgabe, ihr habt eine Verantwortung füreinander. Und dann kann man das Wort auch noch etwas freier übersetzen, man kann es übersetzen als ermutigen. Und das ist das Ergebnis, was dabei rauskommt. Wenn ihr den jungen Frauen helft, ihr Leben im Licht des Wortes Gottes zu verstehen, wenn ihr den jungen Frauen helft, ihre feministischen Irrtümer zu durchschauen und abzulegen, wenn ihr den jungen Frauen helft, eine biblische Sicht für ihr Leben zu bekommen, dann wird es am Ende für die jungen Frauen eine riesige Ermutigung sein. Dann helft ihr ihnen wirklich. Also, ihr lieben älteren Damen in der Gemeinde, seht diese große Aufgabe, die Gott euch mit den jüngeren Frauen wirklich gewissermaßen aufs Herz legt. Und betet mal dafür, um welche jüngere Frau soll ich mich möglicherweise kümmern? Also diese älteren Christinnen sollen einen ganz besonderen Generationenvertrag wahrnehmen. Sie sollen die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihren Familien in einer Weise zu dienen, wie Gott das vorgesehen hat. Das ist die Aufgabe der älteren Frauen. Den jüngeren Frauen zu helfen, dass die als Ehefrauen, dass die als Mütter in einer Weise leben können, wie sie ihren Männern helfen, ihren Kindern helfen, aber wie sie vor allem in allem Gott dienen und ihn ehren. Ist das eine große Aufgabe? Es ist eine große Aufgabe. Und ich habe mich gefragt, als ich das studiert habe, wo gibt es das in unserer Gemeinde? Ich denke, dass es das in vielen einzelnen oder in einigen einzelnen Situationen gibt, dass jüngere Frauen auch bei Älteren sich Rat holen. Und ich denke, hier ist es einfach wichtig, dass sowohl die Älteren als auch die Jüngeren lernen, aufeinander zuzugehen. Es steht hier im Worte Gottes. Wir können nicht sagen, na ja, gut, es müssen nicht unbedingt sich die älteren Frauen um die jüngeren Frauen kümmern. Aber Paulus legt es uns hier ans Herz. Er sagt, sage den älteren Frauen, dass sie die jungen Frauen anhalten, dass sie die jungen Frauen ermutigen, dass sie sich darum kümmern. Natürlich kann man das nicht zwangsweise machen. Die älteren Damen können jetzt nicht hergehen und sich irgendeine junge Dame schnappen und sagen so, ich werde dich jetzt mal ermutigen. Ja, das geht natürlich nicht. Aber wisst ihr, es ist wichtig, dass wir anfangen, den Blick dafür zu bekommen. Dass wir anfangen, dafür zu beten. Und dass beispielsweise eine ältere Dame es regelmäßig zu ihrem Gebet macht: Herr Jesus, zeige mir bitte, ob ich mich um eine der jüngeren Frauen in der Gemeinde kümmern soll. Und wenn du das möchtest, dann bitte hilf mir, dass ich den Kontakt zu ihr bekomme. Und dann fangen sie möglicherweise einfach mal ein, für eine oder zwei der Jüngeren, die ihnen auffallen, zu beten. Sie merken, dann bekommen sie einen ganz anderen Blick dafür. Dann fragen sie, wer könnte mir zur Aufgabe werden? Hier liegt noch ein riesiges Potenzial für uns als Gemeinde, das wir meines Erachtens bisher noch überhaupt nicht ansatzweise ausgeschöpft haben. Es ist eine Ordnung, die Gott uns gibt. Ich muss zugeben, bis vor wenigen Wochen war mir das auch nicht so aufgefallen. Aber es steht in der Bibel. Und deswegen ist es ja gut, dass wir die Bibel immer wieder studieren, weil Gott uns immer wieder auf neue Dinge stößt. Ich denke, hier liegt eine ganz große Chance für das geistliche Wachstum älterer Frauen, jüngerer Frauen. Und was meinen Sie, wenn das greift? Was für ein Segen wird das sein für die Familien? Wenn die jungen Frauen plötzlich noch in einer ganz anderen Weise geistlich zubereitet werden, als Ehefrauen im Sinne des Herrn Jesus zu leben. Was bringt das für deren Männer? Was bringt das für deren Kinder? Was bringt das für deren Familien? Was bringt das für uns als Gemeinde? Und deswegen sollten, denke ich, die älteren Christen sich wirklich dafür bereithalten, auf jüngere Frauen zuzugehen und ihnen ein gutes Wort zu geben. Ihnen deutlich zu machen, wir können miteinander reden. Und ich denke, junge Christinnen sollen ganz neu den Rat der Älteren suchen. Junge Christen sollten sich fragen, an wen kann ich mich möglicherweise wenden? Wer könnte mir in manchen Fragen eine Hilfe sein? Das können die eigenen Eltern sein, natürlich. Und das kann in bestimmten Situationen auch mal eine ganz andere ältere Dame aus der Gemeinde sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch die jüngeren Christinnen wirklich sich Ältere suchen und dass sie nicht immer nur mit ihren Altersgenossinnen zusammen klucken. Ich denke, das ist eine gewisse Gefahr auch, dass man in unserer Gesellschaft so darauf geeicht ist, möglichst immer im gleichaltrigen Kreise sich zu bewegen. In der Gemeinde ist das nicht die einzige Möglichkeit, sondern ich möchte auch die jüngeren Frauen dazu ermutigen, zu fragen, an welche ältere Frau soll ich mich möglicherweise wenden? Wer kann mir möglicherweise guten Rat geben? Ihr Lieben, das ist ein biblisches Prinzip. Und weil es ein biblisches Prinzip ist, haben wir dieses biblische Prinzip zu lehren und einander zu ermutigen, dieses biblische Prinzip zu praktizieren. Betet dafür. Betet darum, dass Gott euch zeigt, wo ihr damit möglicherweise anfangen könnt. Neulich war ich bei einer Tagung, da waren viele junge Erwachsene. Und abends gab es dann Rundgespräche am Kamin. Und da kam diese Frage auch auf. Und da fragte jemand Älteres, ihr jungen Frauen, die hier sitzt, würdet ihr das überhaupt wollen? Und da haben doch einige der jungen Damen dort gesagt, ja, wir würden uns sehr freuen. Wir würden uns freuen, wenn uns jemand das anbietet. Und eine ältere, erfahrene Christin hat betont, sie ist viel in der Seelsorge an jüngeren Mädchen auch tätig. Und sie hat gesagt, ich wundere mich, wie bereitwillig die jungen Frauen heute nach um Rat fragen. Sie hat gesagt, als wir in dem Alter waren damals, also sie ist jetzt so um die 60, glaube ich, als wir in dem Alter waren damals, haben wir das nicht gemacht. Wir waren nicht so offen, nicht so bereit. Aber ich wundere mich, immer wieder stoße ich auf junge Frauen, die wirklich sich gerne raten lassen. Die sich an ältere Christinnen wenden. Gestern habe ich bei der Tagung mit einer anderen älteren Christin gesprochen, so beim Mittagessen. Wir kamen auf dieses Thema auch zu sprechen. Und da sagte sie, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die jungen Mütter sich besonders schlecht helfen lassen. Sie sagt so, die Jüngeren, da geht es noch. Und Studenten oft und so, da kann man noch leichter eine Offenheit für einen Rat hören. Aber bei vielen der jungen Mütter in unserem Umfeld, sagte sie, habe ich den Eindruck, die sagen, ach, ihr wisst sowieso nicht mehr, wie das heute ist. Ihr damals waren eure Sachen ganz anders. Wir brauchen eure Hilfe, nicht auf Deutsch. Und das ist geistlich eine schlechte Haltung. Sie sehen, es gibt beide Erfahrungen. Und deswegen kann man das nicht über einen Kamm scheren und sagen, die jungen Frauen wollen überhaupt nichts hören, sondern wir müssen dafür beten. Und jeder von uns muss sich persönlich fragen, also jetzt erstmal von den Damen, muss sich persönlich fragen, bin ich dafür offen und bin ich bereit, mich hier von Gott gebrauchen und einsetzen zu lassen. Titus 2 sagt, ja, es gibt diesen besonderen weiblichen Generationenvertrag. Und ja, die älteren Damen haben eine spezielle geistliche Verantwortung für die jüngeren Frauen. Und dann wird Paulus noch konkreter. Paulus sagt nicht nur, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen beraten sollen, sondern Paulus sagt auch, wie die älteren Frauen die jüngeren beraten sollen. Also Paulus entwickelt jetzt ein Modell. Ein Modell und sagt so, auf dieses Modell hin sollt ihr die jungen Frauen beraten. Ihr sollt nicht nur einfach so aus dem Nähkästchen eurer Erfahrung plaudern. Gut, das kann als Hilfe auch dazukommen. Aber Paulus sagt, ihr sollt die jungen Frauen lehren. Und was ihr diese jungen Frauen lehren sollt, ist uns durch Gott offenbart. Und ich will euch jetzt ein Modell skizzieren, sagt Paulus, das euch das Ziel vorgibt, auf das hin ihr die jungen Frauen beraten sollt. Sehr konkret. Und damit kommen wir dann zum nächsten Vers. Da sagt Paulus, die jungen Frauen ermutigen, dass sie ihre Kinder, ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Ja, das ist mal ein Programm. Bei den älteren Damen haben wir gesagt, die ältere Frau als Lehrerin. Jetzt kommen wir zum Teil 2 des Generationenvertrages. Da sagen wir, die junge Frau als Hausmittelpunkt. Ich habe lange nach einem Wort gesucht, ich glaube, das ist das Beste. Die junge Frau als Hausmittelpunkt. Ich glaube, das meint Paulus hier. Es geht ja also zunächst um verheiratete Frauen oder solche, die sich darauf vorbereiten zu heiraten. Und hier muss ich eine ganz wichtige Bemerkung in Klammern hinzufügen. Die Bibel sagt nicht, dass der einzige Weg für eine Frau zu einem erfüllten Leben der Weg der Ehe ist. Dass nur eine Frau nur dann ihrer Bestimmung gerecht wird, wenn sie mindestens heiratet und bestens noch Kinder bekommt. Das ist ein Weg. Aber die Bibel sagt, es gibt auch noch einen anderen Weg für eine Frau zu einem voll erfüllten Leben zu kommen. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Und sie sagt, es gibt auch den Weg, dass jemand allein bleibt. Dass jemand, wie wir sagen würden, Single bleibt. Dass jemand nicht heiratet. Dass jemand sich nicht mit einem Mann zusammentut. Dass jemand keine eigenen Kinder bekommt, aber in seinem Leben wirklich so von Gott geführt wird, dass er seine Zeit noch ganz anders Gott zur Verfügung stellen soll. Dass er von Gott die Zeit bekommt, die er nicht hätte, wenn er Familie hätte, um dadurch für andere Aufgaben bereitzustehen und zur Verfügung zu stehen. Und beide Wege, macht die Bibel deutlich, sind Wege zu einem voll erfüllten Leben. Das eine ist nicht besser als das andere. Das andere ist nicht minderwertig gegenüber dem einen, sondern es sind 2 vollkommen von Gott gesegnete und beglaubigte Wege. Verheiratet oder Single. Diese beiden Möglichkeiten eröffnet Gott. Das müssen wir immer im Blick haben. Aber jetzt hier in diesen Versen wendet sich Paulus eben besonders an die verheirateten Frauen oder die auf dem Wege sind zu heiraten und an möglichst die auch noch Kinder haben. Und Sie müssen wissen, schon damals galt, die jungen Frauen waren den Attacken des Zeitgeistes besonders stark ausgesetzt. Und ich will das hier dick unterstreichen. Es gibt nur wenige Verse in der Bibel, die vom Zeitgeist so stark attackiert werden, wie diese Verse 4 und 5. Es gibt nur wenige Schöpfungsordnungen Gottes, die so massiv lächerlich gemacht werden, angegriffen werden, ausgehöhlt werden von der Welt, von antichristlichen Ideologien, aber teilweise auch von Leuten im Namen des christlichen Glaubens inzwischen. Und deswegen müssen wir das erst recht ernst nehmen und dürfen uns nicht anstecken lassen vom Zeitgeist. Letzte Woche, als ich nach Hause kam, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, was stand auf der ersten Seite? Ministerin will Frauenquote. Also Frau von der Leyen will am liebsten die DAX-Unternehmen zwingen, eine bestimmte Anzahl von Frauen in ihren Vorständen zu platzieren. Und sie droht schon, wenn die das nicht freiwillig machen, dann wird es eben entsprechende Zwangsmaßnahmen geben. Das ist ganz aktuell. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es geht darum, was Frau von der Leyen und viele andere immer wieder betonen, die Frauen müssen in den Arbeitsprozess. Und eine Frau, die nicht berufstätig ist, ist von geringerem Wert für die Gesellschaft. Und es wird massiv Stimmung gemacht. Und es werden Frauen, die zu Hause bleiben, um ihrer Familie willen, um ihrer Kinder willen, verdächtigt. Bei Frau van der Leyen ist es ja sogar so weit gegangen, dass sie sich mal zu dieser Aussage hat hinreißen lassen, ja, wenn die Mütter alleine bleiben, sinngemäß, ich zitiere frei, dann sitzen sie ja nur vor dem Fernseher und essen Chips. Und wissen Sie, es hätte eine Welle der Empörung durchs Land gehen müssen und sagen, was nimmt sich hier eine Ministerin heraus? Diejenigen, die in entscheidender Weise für unsere Zukunft arbeiten, die dazu beitragen, dass Familien gesund leben und wachsen können, die dazu beitragen, dass Kinder in einem geborgenen Umfeld aufwachsen können, dass sie diese Frauen, die das machen, im Grunde genommen der Faulheit und des Müßiggangs bezichtigt. Das ist ein Rücktrittsgrund. Es ist eine Unmöglichkeit. Entschuldigen Sie, dass ich mich darüber so aufrege. Aber wir müssen es lernen, uns als Gemeinde aufzuregen über solche Dinge. Wissen Sie, was sonst passiert? Wenn wir uns nicht aufregen, werden wir angesteckt von diesem Denken. Erst sagen wir, ach, das ist ja unmöglich. Nach dem dritten Mal sagen wir, na ja, schon wieder das, wir wissen es ja. Wir reagieren nicht mehr so stark. Wir gewöhnen uns dran. Und irgendwann, nach einigen Jahren, fangen diese Gedanken an, sich in unserem eigenen Urteile niederzuschlagen. Wir sagen, na, ist es denn wirklich so schlimm? Verstehen Sie? Wir werden so leicht manipuliert. Und deswegen brauchen wir es, dass das Wort Gottes uns immer wieder aufrüttelt, dass es uns wach macht, dass es uns den Blick schärft. Und wir brauchen es, dass Gott uns Gnade gibt, dass wir das verstehen und dass wir die Zusammenhänge durchschauen und dass wir keine stummen Hunde sind und zu allem nur schweigen. Und dass wir vor allem auch den Mut haben, den jungen Leuten in unserem Umfeld zu sagen, was die Bibel lehrt. Und zu sagen, du, bleibe du dran. Lass dir von Gott sagen, was richtig ist. Er meint es gut mit deinem Leben. Und ich will eines noch sagen. Damals standen die christlichen Gemeinden, ich habe das schon angedeutet, auch unter einem starken feministischen Druck von außen. Wir haben heute nicht mehr die Zeit, alle diese Aspekte, die die jungen Frauen lernen sollen, zu entfalten. Deswegen nehmen wir uns den nächsten Sonntag auch noch, um diesen zweiten Punkt wirklich richtig ausführlich zu Ende zu führen. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, wie damals der Zeitgeist teilweise auch geprägt war, der die Gemeinde umgab. Wissen Sie, die Wurzeln der feministischen Ideologie liegen nicht im 20. Jahrhundert. Sie liegen auch nicht im 19. Jahrhundert. Die Wurzeln der feministischen Ideologie liegen im Garten Eden. Es begann, als Eva sich im Gegensatz zum Auftrag Gottes dazu aufschwang, ihre eigentlich von Gott vorgesehene Rolle und Aufgabe zu verlassen, das Heft an sich zu reißen, mit der Schlange, durch die der Teufel sprach, zu paktieren und den Adam über den Tisch zu ziehen. Damit begann es. Es war die große Schuld Adams, dass er nicht reagiert hat in der Situation, dass er wie ein Trottel seiner Frau hinterhergelaufen ist. Das war die Schuld Adams. Er hätte widersprechen müssen. Er hat gesagt, Mädchen, was nimmst du dir hier raus? Gott hat es uns anders gesagt. Aber damals ging es los. Und es gibt einen Vers in diesem dritten Kapitel der Bibel. Es geht los im dritten Kapitel der Bibel, den wir so leicht überlesen und auf den ich Sie noch ganz kurz hinweisen will. Nachdem Eva Gott ungehorsam wurde und ihren Eigenwillen an die Stelle von Gottes Willen gesetzt hat, ereilt sie Gottes Strafe und Gottes Fluch. Und worin besteht der? Gott sagt zu ihr, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Also offensichtlich war früher Schmerz und Schwangerschaft nicht untrennbar miteinander verbunden. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dann der entscheidende Satz, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und man hat bei oberflächlicher Betrachtung gemeint, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, heißt, meine das sexuelle Verlangen. Aber das ist hier nicht gemeint, das gilt ja umgekehrt mindestens genauso. Man muss dieses Wort so übersetzen, dein Verlangen soll danach trachten, deinen Mann zu beherrschen. Das ist hier gemeint. Dasselbe Wort taucht nämlich nochmal auf im nächsten Kapitel, 1. Mose 4, Vers 7. Da sagt Gott zu Kain, die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Und es geht darum, dass die Frau in einer sündhaften Weise, und das ist die Strafe, das ist der Fluch, der sie ereilt nach dem Sündenfall, dieses Verlangen hat, den Mann zu beherrschen. Nicht den Platz einzunehmen, den Gott ihr zugedacht hat. Gott hatte ihr den Platz zugedacht, sie sollte was sein? Wie steht es im zweiten Kapitel der Bibel? Eine Hilfe. Sie sollte eine Eser sein für den Adam. Das heißt, sie sollte ihn unterstützen. Sie sollte ihm nahe sein, um ihn zu stärken. Gott hat sie ihm gegeben, dem Adam, als eine liebevolle Unterstützerin. Das war Evas Aufgabe. Und sie hat diese Aufgabe sehr schnell verlassen. Und sie hat Gottes Auftrag sehr schnell pervertiert und hat versucht, das Heft an sich zu reißen. Und was sie in ihrem Aufruhr wollte, das wird jetzt ihr Fluch. Und im Grunde genommen ist es damals losgegangen. Und daran leiden die Familien und die Ehen bis heute. Wir müssen diese großen Zusammenhänge sehen, damit wir uns nicht einreden, naja, das wäre eben mal so eine Zeitgeisterscheinung irgendwann im 19. und 20. Jahrhundert aufgekommen mit der Frauenbewegung und daran knabbern wir eben noch heute. Ja, das gehört oberflächlich zur Geschichte dazu. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Und deswegen ist es so wichtig, liebe Mitchristen, dass wir uns wirklich an diese großartige Quelle halten, die uns im Wort Gottes zur Verfügung steht. Dass wir das annehmen, was Gott uns gibt, an Aufklärung über unsere Situation, aber auch an Wegweisung, wie es anders gehen kann. Wir sind nicht dazu verpflichtet, alle Fehler und Sünden unserer Zeitgenossen mitzumachen und zu wiederholen. Wir sind gefährdet, wir sind versucht, wir sind angefochten, aber wir haben einen starken Herrn. Und dieser starke Herrn hat uns sein fehlerloses Wort gegeben. Und er hat uns als Gemeinde zusammengestellt, damit wir dieses Wort studieren, damit wir auf der Grundlage dieses Wortes unsere Zeit analysieren und damit wir füreinander beten, dass wir uns helfen können, dem Herrn zu folgen und seinem Wort auch in diesen praktischen Fragen wirklich gehorsam zu sein. Und wollen wir den Herrn bitten, dass wir immer mehr zu einer solchen Hilfsgemeinschaft werden, dass wir einander beistehen, dass jeder seinen Teil beitragen kann. Und dass die älteren Frauen ihren Teil des weiblichen Generationenvertrages wahrnehmen, dass sie ganz neu einen Blick bekommen für die jungen Frauen, um sie zu lehren, um sie anzuleiten, um sie zu ermutigen. Und dass die jungen Frauen den Mut haben, sich auch von den älteren Frauen Hilfestellung und Ermutigung geben zu lassen. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, wie präzise Paulus dieses Modell kennzeichnet, zu dem hin er junge gläubige Frauen und auch ältere gläubige Frauen hinprägen will. Und wir tun gut daran, nach Gottes Willen zu fragen und uns nicht zu verlassen auf unsere eigenen kurzsichtigen Pläne und Gedanken. Und das möchte ich jedem als Frage mitgeben. Den Frauen natürlich, weil es um die Frauen ging, aber das kann jeder persönlich auf sich übertragen. Was für eine Frau wollen Sie sein? Wessen Lob wollen Sie erhalten? Wollen Sie eine Frau sein nach dem Herzen unserer postmodernen Gesellschaft? Wollen Sie eine Frau sein nach dem Herzen der Selbstverwirklichungslobby? Wollen Sie eine Frau sein nach dem Herzen der Vorbilder, die in den Illustrierten propagiert werden? Oder wollen Sie eine Frau sein nach dem Herzen Gottes? Das ist eine Entscheidung, die jeder treffen muss. Und Gott will das segnen. Gott will ihnen auch die Kraft dazu schenken, so zu leben. Gott will ihnen auch die Gnade dazu geben, dass Dinge verändert werden, die noch nicht so sind, wie Gott es will. Er steht ihnen bei. Und er ist derjenige, der uns durch alles hindurchträgt. Und so möchte ich schließen mit jenem großartigen Abschnitt, der schon im Alten Testament beschreibt, wie Gott sich die Frau denkt und in welches Modell hinein er Frauen wachsen lassen will. Da heißt es in Sprüche 31, ab Vers 10, wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von fern. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Haus und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Sie fürchtet für die Iren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand, und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Also ihr Mann hat eine wichtige Aufgabe und sie unterstützt ihn darin. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit. Darauf läuft alles hinaus. Sie ist Lehrerin. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit. Und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie und ihr Mann lobt sie. Und er sagt, es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Und dann die Schlussverse, lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Da ist ein junges Mädchen. Schwanger seit kurzem, noch unverheiratet, verlobt. Sie ist überwältigt von dieser Situation. Sie braucht Hilfe, um alles einzuordnen. Sie braucht eine ältere Beraterin. Und Gott gibt ihr durch seinen Boten den entscheidenden Hinweis. Denk an deine Verwandte Elisabeth. Jetzt brauchst du sie. Jetzt kann und wird sie dir raten. Und Maria folgt diesem Rat. Wir haben die Lesung gehört. Maria macht sich auf den Weg. Sie besucht ihre Verwandte Elisabeth. Sie wird mit offenen Armen liebevoll aufgenommen, diese junge Frau. Und dann bleibt sie einige Zeit bei ihrer Verwandten und wird vorbereitet auf diese große Aufgabe, die vor ihr liegt. So, ihr lieben Frauen, sollt auch ihr füreinander sorgen. Amen.